Regeneration ist keine Erholung. Ich sage immer, man darf das nie wieder sagen, die Phase 2, dieses parasympathisch-vagusnerv-ausgleichende System in uns wird bei uns als Luxus, als Erholung, wenn ich fertig bin, dann belohne ich mich, wenn ich viel gearbeitet habe, dann habe ich einen Tag Therme verdient. Bitte denk das nie wieder so.
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und herzlich willkommen wieder bei der Bar Hamsterrad. Servus Berufung und heute habe ich wieder einen sehr, sehr lieben Gast bei mir, Barbara Füreder. Hallo und willkommen, Barbara.
Hallo Claudia, danke, dass ich da sein darf und mitplaudern darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Barbara, möchtest du dich kurz vorstellen? Was machst du so? Wo kommst du her?
Ja, ich bin im Raum Tulln zu Hause, also aus Wien herausgezogen, als die Kinder dann vor 13 Jahren so groß waren, dass wir sie nicht mehr mitnehmen wollten, mussten, konnten. Das heißt, sie sind eine zugezogene Tullner Felderin. Ein bisschen vor Tulln in Muckendorf habe ich da jetzt meine Praxis seither. Ich bin selbstständig und mache sehr viel Coaching für Firmen und für Einzelpersonen in Richtung Veränderung möglich machen. Also nicht nur Potenzialarbeit, wo will ich hin, sondern ich habe mich immer mehr spezialisiert auf die Basis von Veränderungsprozessen, nämlich das Erkennen von Stressabläufen, von Stressrhythmen, wie lebt man Stress und Aktivierung gesund und denkt da jetzt nicht nur an die Mentaltechniken und die emotionalen Themen und das Selbstzweifel und wie stehe ich mir selber im Weg, sondern habe begonnen, das von der Körperebene aufzuschlüsseln und beginne jetzt da mal zu schauen, wie viel Kapazität hat die Zelle eigentlich, das zu tun, was man tun möchte oder muss. Und dann kann man in dieser Kombination, dass man zuerst vom Nervensystem, vom Körper, von den Hormonen, von allen möglichen wirklich im Körper situierten Prozessen aus betrachtet und analysiert und einmal einen Status macht. Von dem aus kann man dann natürlich auch wieder in die mentalen Geschichten, in die psychologischen Geschichten, ins Psychosoziale zurückgehen, auch ins Teambuilding oder in die Teamstärkung bei Firmen. Aber mit der Basis drunter ist dann immer klar, dass die Zelle und das ganze System auch wirklich bereit ist für Veränderung und man spart sich so diese Wiederholungsschleifen. Die immer dann eintreten, wenn die Kraft ausgeht, dann kommen die alten Muster, dann kommen die alten Zweifel, dann kommen die alten Bösewichte von außen oder von innen. Und das kann man unterbrechen außerhalb der psychologischen Möglichkeiten eben durch die Zelle. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Thema. Einerseits in der Beratung und im Coaching, andererseits haben wir auch körperzentrierte Techniken entwickelt und bieten die im Studio und so an für Menschen, die halt da körperlich auch weiter an sich in Bewegung kommen wollen, Selbstfürsorge machen wollen und bilden seit kurzem intensiv auch aus für Resilienztrainer, Resilienzberaterinnen, aber auch vor allem für Firmen Resilienzbeauftragte. So ungefähr ist die schnelle Antwort.
Das war die schnelle Antwort, okay. Also wir kommen im Detail noch drauf zurück. okay, dann fangen wir, warte, ich muss mir nur kurz was, einen Gedanken notieren, weil sonst vergiss es nachher wieder. Liebe Barbara, kannst du dich daran erinnern, was du als Kind werden wolltest, so beruflich? Hm. Waren so die ersten Ansätze?
Also ich habe immer wieder gesagt, ich werde Zigeunerin.
Okay.
Ich glaube, es war nicht so die Zufriedenheit meiner Eltern. Aber ich komme aus einer Familie von fahrendem Volk tatsächlich. Das habe ich dann später herausgefunden. Also ich glaube eher, dass das nicht so war, was ich werden will, sondern was ich bin. Ja. Ich habe auch mit dem örtlich sesshaft sein immer wirklich so meine Themen gehabt. Also ich glaube, ich bin im Herzen Zigeunerin. Und ich glaube, ich wollte dann also Künstlerin sein und habe daher vielleicht auch Kunst studiert, das könnte damit zusammenhängen. Aber ich wollte immer, und das ist etwas, was jetzt irgendwie in einer anderen Form wiederkommt, eine Künstlerkolonie leiten.
Okay, spannend, spannend. Also wäre schon mal interessant, woher hast du dein Bild zu dem Thema Zigeuner, Zigeunerin gehabt? Also wo hat dich dieses Thema überhaupt einmal, also das ist ja jetzt nicht so unbedingt ein typisches Kinderthema.
Nein, aber dieses, ich bin in der Welt zu Hause und ich bin auch jemand, der zum Beispiel in Anstrengung oder wenn irgendwas passiert, was mir unangenehm oder mich überfordernd ist oder so, dann gehe ich. Also bis heute bin ich Weitwandererin. Ich habe das jetzt umgesetzt in eine sehr zeitgenössisch akzeptierte Form. Also ich bin auch jemand, der wirklich nicht damit ein Problem hätte, halt mal dort zu wohnen und dann woanders. Ich glaube, dieses Ortsfeste habe ich nicht. Und dann die Idee, einfach mit Esel und Planenwagen durch die Welt zu tingeln. Also ich würde ja wirklich auch gerne, ich habe immer gedacht, ich gehe weitwandern mit einem Esel und so, weil die sind sehr schwierig zu bekommen für solche Events. Mittlerweile gibt es wirklich Agenturen, die das machen. Also so einfach mit Tier, mit Sack und Pack einfach von Ort zu Ort ziehen. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass mein Vater Tscheche war und ich bin in Sizilien groß geworden die ersten Jahre, weil da hat meine Eltern gerade dort unten gewohnt. Und dann eben immer wieder nach Tschechien. Und wir waren immer auch in diesem Umkreis unterwegs. Zwar jetzt nie auf so Weltreise, wo man dann einmal wirklich weit wegfliegt. Aber dass meine Wurzeln in der Welt verstreut sind, war vielleicht auch anfangs so mein Gefühl einfach zu der Sache. Und dann kommt natürlich auch noch dieses sozialromantische, ökologisch vertretbar, einfach mit dem, was ich habe, minimalistisch durch die Welt reisen und ziehen und nirgends genau Wurzeln schlagen zu müssen, ist, glaube ich, so ein bisschen was sozialromantisches gewesen.
Aha, sehr interessant. So, und das Thema Künstlerin oder Kunst, hat dich das als Kind auch schon beschäftigt? Hast du gemalt oder so? Oder
ja,
so?
Ich hab immer, also meine Mutter hat immer ganz eine Riesenmappe von mir aufgehoben, weil sie gemeint hat, das war so toll und so. Aber das, was ich weiß, ist, ich habe sehr lang gebraucht, glaube ich, um mein Hirn fit zu kriegen für das, wie die Welt da draußen funktioniert. Ich funktioniere ein bisschen anders von der Basis, weiß ich heute. Und da war immer schon Zeichnen, Malen, verschiedene auch Textilformen und Handwerk. Einerseits ein Stressabbau. Also wenn ich im Stress war und ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, Armbänder zu knüpfen, haben meine Eltern gewusst, oh Gott. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch wirklich, und das tue ich bis heute so, selbst wenn ich grafisch arbeite, manchmal sortiere ich mich durch. Wenn ich dann die Komposition habe, die Farben habe und wenn es so ist, wie ich mir das vorstelle, dann weiß ich auch, was es eigentlich ist, so ungefähr. Und das mache ich heute noch bei der Grafikarbeit. So, wenn ein Flyer muss so gestaltet werden, dann, wenn er stimmt, dann habe ich das Projekt verstanden.
Okay, verstehe. Ja, ich kenne das auch so, dass also ich mit dem handwerklichen zum gedanklichen Sortieren ist das super, ja. Also mache das auch total gerne so, ja.
Ja, also ich finde das auch wirklich eine vergessene Kulturform. Mhm. Die würde, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen gut tun, wenn wir da mehr Vorbild und Schulung hätten.
Ja. Apropos Schulung, wie kam es? Also du hast dann Kunst studiert?
Also ich habe zuerst Wirtschaft studiert.
Okay.
Ja, ich sage dir, das war die kurze Version. Du wolltest das so genau wissen. Okay, also ich bin aus einer musischen Schule raus, habe sehr viel Musik in der Zeit gemacht, war in der Pubertät sehr krank. Also ich war nicht sehr viel in der Schule, sondern sehr viel mehr im Spital und habe da eben sehr schon intensiv einfach auch arbeiten müssen, wie ich funktioniere. Und da habe ich dann aber nachher festgestellt, ich sollte vielleicht irgendwie nicht Kunst studieren, wenn ich eh schon so malat bin sozusagen, sondern irgendwas Stabilisierenderes. Möglicherweise haben da auch meine Eltern irgendwie einen Samen gesetzt, so quasi, also könntest du bitte irgendetwas zuerst lernen, was dich ernährt und so. Und dann habe ich IBW studiert, also Internationale Betriebswirtschaftslehre, am damals ganz nagelneuen BWZ, also nach der Uni Wien. Mhm. Und bin ja dann auch sofort gleich schwanger geworden und habe in den ersten Studienjahren meine zwei Kinder bekommen und so. Also ich habe das alles verkehrt rum gemacht sozusagen. Habe das Studium aber dann durchgezogen und war am Anfang im Marketing Management bei Kraft Foods. Also ich habe Milka betreut und dann Suchard und also alle diese Schokoladensorten, mit denen wir alle und Benstorp und Kakaokartensorten, die wir so ein bisschen alle kennen. Das war mal so mein Arbeitsgebiet im Marketingbereich und habe da meinen beruflichen Einstieg in die Marketingwelt damals mit Kraft Foods, heute heißen die Mondelez, halt gehabt.
Mhm. Und darf ich kurz mal dazwischen fragen?
Ja, ja.
Hast du dann noch immer Gusto auf Schokolade gehabt oder hat sich das damit erledigt gehabt?
Naja, das Spannende war tatsächlich, dass ich mich dort selbst vergiftet habe währenddessen, weil da steht überall Schokolade rum natürlich. Ja? Ja. Und wir haben auch Mirabelle und Mozartkugel und solche Sachen gehabt. Und ich bin Jahre später und ich bin dort immer kränker geworden. Also ich habe dann Schmerzen und Bandscheibenvorfälle und Darmprobleme und alle möglichen Sachen gekriegt. Und heute weiß ich, dass ich mich schwer vergiftet habe damit, weil ich milchallergisch bin. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich hatte eine Weile lang also Kakaosorten zu betreuen und die wurden natürlich damals nicht mit Hafermilch getestet. Ja. Also es war wirklich die für mich dümmste Auswahl, einen Job anzunehmen. Allerdings aus Mangel an Informationen war es auch eine jetzt, ja, eine entschuldbare Entscheidung. Aber es hat mir nicht
so dich.
Genau. Also ich stehe heute nicht mehr so auf diese Milchschokoladen.
Ja, ist klar. Jetzt auch nicht. Ja.
Fällt unter, hat sich überlebt.
Naja, okay. Naja, also okay. Da warst du also in dem Marketing.
Genau, und dann bin ich eben, weil ich immer kränker geworden bin, einmal ausgeschieden und musste dann meine Wirbelsäule reparieren lassen und überhaupt herausfinden. Also irgendwas hat da alles nicht gepasst. Und da habe ich dann gesagt, so, und jetzt studiere ich Kunst. Ich mache zuerst einmal einfach so ein Berufsorientierungsjahr, um zu schauen, ob das wirklich das ist. Ich habe zuerst gedacht, ich gehe in Richtung Kunstmarketing und so. Mhm. Und dann haben wir entschieden, ja, okay, schauen wir mal, ob mich eine Kunstuni nimmt. Da war ich ja dann schon über 30. Und dann hat mich die Angewandte die Malerei genommen. Und dann habe ich mal Kunst studiert und habe dort Malerei studiert und habe in Richtung, aber dann mich mit Schafwolle, Textil sehr beschäftigt und habe da eine ganz eigene Form von Bildsprache und Ausdruck und so und dann gefunden. Und dann bin ich 2013, glaube ich, fertig gewesen. Parallel dazu war ich dann schon immer wieder im Startup-Beratung also ich habe dann schon gearbeitet, selbstständig in Richtung Startup-Beratung, Grafik für Dienstleister, für Menschen, die, was weiß ich, Yoga-Studios aufmachen oder Feldenkreis oder so diese gesundheitsfördernden Dienstleister habe ich da unterstützt mit meiner Selbstständigkeit und habe halt, sonst war ich Mutter und Studentin.
Da das ist ein bisschen genug Arbeit, oder?
Ja, also langweilig war mir, glaube ich, in meinem Leben noch nie. Genau, und da hat sich dann aber auch herausgegeben, dass ich da mehr wissen wollte, noch für das, wie bringe ich Menschen dazu, wirklich ihr Potenzial selber auch zu sehen und zu betreten und Türen zu öffnen und habe dann Mentaltrainer-Ausbildung gemacht, ganzheitlich da und dann Lebensberater und ganzheitlich dort, weil nicht jeder, den du begleitest, der gründet auch wirklich Unternehmen und das musst du in Österreich ja alles mit sehr vielen Gewerben belegen. Und da hat sich dann einfach der Weg auch beruflich entwickelt, indem ich jetzt seit 2005 dann eben immer mehr in diese Selbstständigkeit hineingekommen bin.
Mhm.
Und hineingewachsen.
Wie würdest du sagen, ist dieser Umstand, dass dir da sehr oft gesundheitliche Themen quasi Wegweiser waren, wichtig für dein Leben?
Sehr. Ich habe das gestern erst, glaube ich, mit einem Klienten auch eben erzählt, dass während man drinsteckt in diesen zwingenden, furchtbaren Zuständen, ist es nie angenehm. Und das will ich auch überhaupt nicht so sagen. Also man soll das nicht als Segen jetzt irgendwie schönreden. Aber für mich nachträglich jetzt war es ein Segen, weil ich jetzt auch merke, ich bin über 50 und ich bin heute eine der gesündesten über 50-Jährigen, die ich kenne, einfach weil ich immer von Kindheit an habe lernen müssen, wie ich wirklich funktioniere.
Ja.
Und mein Körper war so eng und so gestrickt, also mit seinen, was es mein Hirn braucht, was mein System braucht, dass ich immer den Vorteil hatte, dass ich körperlich und teilweise auch emotional, psychisch wirklich extrem reagiert habe, wenn was nicht gepasst hat. Und das hat mich einfach nicht sehr glücklich gemacht in dieser Zeit, aber es war immer vollkommen klar, so geht's nicht.
Ja.
Ich hätte noch nie durchschummeln können. Und mit das HIF hat mir wirklich grundsätzlich immer geholfen, einfach immer daran zu arbeiten, immer mehr ich selbst zu werden. Und ist heute sicher auf diesem Bereich, wo ich Menschen in ihr Potenzial begleite, einer meiner absolut unstrittigsten Kompetenzen. Weil alles andere kann man sich erarbeiten. Ich habe ein unglaublich vielfältiges Wissen, weil mich halt so viele Dinge von Endokrinologie und Epigenetik und Körperpsychoneuroimmunologie und so irrsinnig interessieren, Neurotransformation. Und das fließt alles ein. Aber eigentlich weiß ich, von wo ich komme. Und ich galt als arbeitsunfähig, schlicht mit den ganzen Krankheitsbildern, die ich hatte. Und wo ich heute stehe und dementsprechend weiß ich einfach, was für eine Veränderung möglich ist, wenn man sich auf sich selbst zubewegt.
Mhm.
Also für mich war es ein Segen.
Und hat sich deine Wahrnehmung insofern verändert, als du jetzt oder mit den Jahren, nicht nur jetzt wahrscheinlich, gesundheitliche Anzeichen quasi viel früher wahrgenommen hast als andere Menschen?
Ja, also wie ich dann erkannt habe, was ich nicht vertrage, wie ich nicht gemeint bin, wie ich nicht funktioniere, habe ich dann ja immer schneller, immer besser, immer gezielter reagieren und verstehen können, was ich eigentlich brauche und bin. Und das führt natürlich, wenn ich mich so intensiv damit auseinandersetzen muss, was ich nicht bin und was mir nicht gut tut, kriege ich natürlich auch eine sehr große Kompetenz dabei, zu wissen, was in welchem Frühling, Allergie, Nichtallergie, Dunkelheit, Winter, Sommer, Herausforderung, Anstrengung, was ich da brauche, um zu funktionieren, so wie ich gemeint bin, wie ich funktionieren kann und darüber hinaus mich auch noch wohl und zufrieden und lebensfroh zu fühlen.
Ja.
Das heißt, ich habe das unglaublich trainieren müssen und das schult ja immer die Intuition. Also wenn ich mich mit einem Thema kompetent und also auseinandersetze und mit diesen Experimenten und dann wieder rausgehen und neu bewerten und wieder ein neues Experiment aufbauen und wieder bewerten, wenn ich mich mit dem so intensiv auseinandersetze, dann schult das ja mein inneres Erfahrungsbibliothek und die führt dazu, dass man eine sehr gute Intuition hat und das führt dann wieder dazu, dass ich verschiedene Signale am Anfang beginnen zu verstehen und dann sofort gegensteuern kann. Das ist einer dieser vielen Dinge, warum ich halt bei der Resilienz auch so viel jetzt weiß, wo man ansetzt, wenn Zellstress und wenn der Stress und wenn das dazu kommt. Wenn man sich da einfach gesund durch die Anstrengungen und Herausforderungen des Lebens manövrieren kann und dabei in der Freude und halt ja, nachhaltig in seiner Kraft bleibt, das hat sicher was damit zu tun.
Mhm.
Und da muss man dann nicht mehr jede Katastrophe voll auskosten, sondern kann
ja.
Sagen, Moment, das Zecherl kenne ich schon. Diese Zehenspitze ziehe ich dort zurück und unterstütze hier mit dem und dann geht der Weg schon anders weiter.
Ja. Aber ich finde es interessant, dass du gemeint hast, also deine Intuition ist extrem geschärft worden, aber du eigentlich mit sehr wissenschaftlich-logischen Methoden drangegangen bist, nicht? Also
nein, eigentlich komme ich aus der absolut nicht wissenschaftlich logischen Methode, weil mein Hirn eigentlich sehr rechtslastig ist. Also ich spüre viel, ich nehme viel wahr, ich habe lang, also das ist eine meiner Grundschulungen ist, mich mitteilen zu können, war gar nicht einfach. Ich rede unglaublich viel, aber das ist nicht immer so gewesen. Man kennt nicht, aber sich bei Kraftschutz wirklich auch so, zum Beispiel bei meinen früheren Jobs, dass ich mal monatelang nicht rede, weil ich zuerst die Sprache verstehen muss, das Miteinander, die unsichtbaren Verbindungen und bis mein Hirn das übersetzen kann und dann kann ich es auch übersetzen sozusagen, dann kann ich auch drüber reden und ich habe da, jetzt finde ich es halt wirklich schön, so eine Übersetzerin zu sein zwischen den Welten. Ich spüre viel und habe meine Experimente gemacht und auch meine Erfahrungen, ob mich meine Umwelt versteht oder nicht.
Ja.
Und dann habe ich auch noch sehr viel gelesen und jetzt gibt es ja unendlich viel mit der Möglichkeiten der KI, die Daten auch so zu verarbeiten in der Fülle, wie sie wirklich da sind, gibt es ja auch unglaublich viel Möglichkeiten, das Wissen, das eigentlich intuitiv da ist oder auch schon seit Jahrtausenden, dass es sich durch Schamanen und so einfach durchgeht, dass man das jetzt halt wissenschaftlich auch belegen kann. Und diese Verbindung liebe ich einfach, weil ich dadurch diese Translator-Funktion, diese, ich erzähle, ich spüre, was du spürst und versuche es zu übersetzen, und das macht oft vielen Menschen sehr einfach, und so, ja, richtig, sich selber auch anders zu verstehen und ihre eigene Sprache zu entwickeln. Ja, also so ist es eigentlich herum, weil nicht wissenschaftlich, jetzt doch wissenschaftlich.
Ja, und vor allem ist ja Experiment ist ja auch eine Art wissenschaftliche Methode, nicht? Also.
Ja, also, aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Wissenschaft sich das Experiment entlehnt hat oder die Natur, die das Experiment entlehnt hat, weil ich jetzt einmal so überlege, wie sich Arten weiterentwickeln und welche überbleiben und welche aussterben. Ich würde sagen, das ist immer ein Experiment und das ist nur in unseren Augen eine wissenschaftliche Sache. Die Welt funktioniert mit Versuch und Irrtum.
Ja.
Das wäre andersrum, glaube ich.
Okay. Na gut. Okay. Und das heißt, du hast, was würdest du sagen, ist jetzt so, sind diese größten Skills, die du aus dieser gesamten gesundheitlichen Entwicklung mitgenommen hast?
Ein gesunder Körper, Arbeitsfreude, Leistungsfreude, Gesundheit, Lebensfreude und Wirkmacht hat. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die viel von dem ausmacht, was ich heute vermittle oder auch bin oder begleite. Wenn wir uns nicht so fühlen, dass wir was könnten, dass wir was schaffen, dass wir was wollen, dass wir etwas nicht wollen, wenn wir das alles nicht spüren, dann ist das nicht so, weil wir das nicht können, sondern weil in uns verschiedene Dinge noch nicht ausreichend geklärt sind und nicht klar laufen. Und deswegen hat sich natürlich meine Herangehensweise zur Potenzialentwicklung und Veränderungsbegleitung vollkommen verändert durch dieses Wissen, dass wenn ein Mensch auf Zellebene genug Kraft, Energie hat und das super läuft, so wie es laufen soll, dann sind diese Menschen, brauchen keine Begleitung, wo sie hinwollen. Sie brauchen auch keine Begleitung, was sie werden wollen oder was sie bewirken könnten oder irgendwie dann noch, klar kann man Fähigkeiten schulen, das ist es immer so, aber dieses seinen Ruf finden, seinen Auftrag finden, zu wissen, wo man hingestellt ist, was man tun kann, soll, will und was man bewirken könnte. Das weiß ein gesunder Körper, eine gesunde Zelle weiß das. Und das hat sich massiv verändert. Und früher habe ich den Leuten gezeigt, wie sie halt entwickeln können, Visionen und sich vorstellen können. Und jetzt ist das the other way around. Und ich fange halt an, wir fangen an, die Zelle zu stärken durch Bewegung, Atmung, Schlaf, Ernährung und solche Sachen. Und dann sind einige Probleme, die sich in den Weg gestellt haben, gar nicht mehr existent. Und andere so zu lösen. Das würde ich sagen, ist so über die Zeit einfach auch diese große Erkenntnis.
Ja, das ist wahrlich eine große Erkenntnis. Ja. Okay, und jetzt noch so nebenbei gefragt, das Thema Kunst, betreibst du das jetzt noch immer oder?
Ja.
Du würdest, wenn du Zeit hättest dafür, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe mich 2019 hatte ich die letzten Ausstellungen, da war eine große Ausstellung im Theisenhofer Hof in der Wachau, vorher noch am Lidlweg und dann in London. Und da habe ich dann gesagt, ich halte die Künstler nicht gut aus. Ganz ehrlich, das war leider. Also ich stehe auf Kunst. Das Miteinander im Kunstsektor ist so pervertiert, weil so wenig Anerkennung und so viel Wunsch nach Anerkennung da ist und Anerkennung im Wert von Geld einfach sowieso ein Wahnsinn ist und dieser Wettbewerb so wirklich beinhart ist, dass ich festgestellt habe, ich halte dieses Hickhack kaum aus, dass viele Künstler auf sich nehmen und einige auch drin aufblühen. Also man muss ehrlich sagen, es gibt auch einige Künstlerinnen, die diesen Außenseiter- und ich leide Status so hochhalten, dass sie fast davon abhängig sind, weil sie davon ausgehen, wenn sie ihr Leid loslassen, sind sie keine guten Künstler mehr. Und das wird von der Gesellschaft gefördert. Also wir wollen, dass die Künstler leiden für ihre Kunst und wir sie ihnen dann um einen Hungerlohn abkaufen können, weil sonst ist es ja nichts wert. Und wenn das ist wirklich so unangenehm und so toxisch, dass ich gesagt habe, ich habe immer beide Seelen. Also ich arbeite ja immer künstlerisch, weil wenn du Experimente machst, ist das immer das, was Kunst für mich ist. Es ist immer ein Spiel, ob ich jetzt mit Menschen arbeite oder mit Materialien, ist vollkommen egal. Aber dieser Ausstellungszirkus, dieses Gegeneinander statt Miteinander, dieser, es war einfach etwas, wo ich dann gesagt habe, ich will nicht mehr. Und das war 2019 in Alexandria Palace, genau, habe ich dann gesagt, aus, jetzt ist vorbei. Ich will das nicht mehr, ich will keine Ausstellungen. Ich habe jetzt nachher noch ein, zwei probiert, wieder dann jetzt vor kurzem wieder festgestellt, okay, wenn mich ein Thema sehr reizt, dann mache ich das schon. Aber ich will mich dem, ich finde es auch eine Zumutung, ganz ehrlich. Also Künstler geben ihr Bestes, arbeiten die ganze Zeit und kriegen dann Preise im Sinne einer Ausschreibung, wo dann einer gewinnt. Das gibt's in keiner anderen Branche, ja, dass man sich auf nichts, nämlich, also ich meine, wenigstens in der Baubranche, da hast du auch, du nimmst an einer Ausschreibung teil und dann kriegst du den Auftrag von so und so viel Tausend oder Millionen Euro. Und die Künstler strengen sich an, arbeiten ihre Themen ab, präsentieren sich und dann wird verlost, wer 5.000 Euro dafür kriegt für ein, zwei, drei Jahre Arbeit. Und das ist eine dermaßen eine Geringschätzung, die wollte ich nicht mehr mittragen. Hm. Da habe ich dann 2019 gesagt, ich mach's nicht mehr und dann kam eh Corona. Hat dann gepasst. Ich habe jetzt auch mein Atelier im Moment verräumt und habe daraus eben meinen Akademieraum gemacht und Studioraum. Also die Entscheidung im Moment ist wirklich eben in die andere Richtung gegangen, auch wenn ich trotzdem weiter natürlich auch zum Ausgleich Kunst schaffe, aber nicht mehr für diesen Wahnsinnszirkus da draußen zurzeit.
Also nur mehr für dich. Für dich und eventuell noch für dein Business halt auch, nicht? Das ist so
ja,
Gestaltung oder sowas, nicht?
Im Moment ist es eher so Selbsterfahrung, würde ich sagen. Meditationen, dann hat sich auch mein Kunststil völlig verändert über die Jahre, Aufarbeitung und Selbstwerdung. Und das ist eher so ein, wenn ich eben sehe, was ich male oder so, dann habe ich ein Thema auch verstanden. Gehört irgendwie zu mir, aber ist gerade nicht für nach außen gerichtet.
Ja, aha, okay, super. Ja, weil das, was du zum Thema Künstler vorhin gesagt hast, weil da ist mir eingefallen, ich habe ja meinen zweiten Anlauf für eine Diplomarbeit habe ich ja zum Thema Jack Unterweger gemacht, ja. Und da war es ja auch so, nicht? Also der kam einmal ins Gefängnis und dort hat er ein Buch geschrieben und plötzlich war er der Gefängnispoet und ein Beispiel sozialer Reintegration und so weiter, oder? Das war unglaublich, oder? Ohne dieses Leiden wäre das total uninteressant gewesen.
Vollkommen. Und das ist wirklich eine, die sollte uns diese Wahrnehmung, die wir von der Kunst haben, also entweder ist es einfach nur Dekor, aber dann kaufen wir es uns über Temu lieber und über die KI jetzt sowieso. Und wenn es Kunst ist, dann muss es von einem leidenden Künstler sein. Wahrscheinlich, weil er dann quasi mein eigenes Leid transzendiert oder ich habe also einige Theorien dazu, aber es ist eigentlich vollkommen entgleist, diese Art Wahrnehmung. Es hat der Künstler immer eine Stellung in der Gesellschaft gehabt, die so an den Rand und aufzeigen von, aber das, was wir Menschen momentan, also wir verwenden sie als unsere Mistkübel im Endeffekt und dann zahlen wir sie auch noch nicht dafür. Weil wenn das dann was kostet, sag mal, ja, entschuldige, das kann ja ein Kind auch. Ich habe mal auf ein Ausstellungsobjekt von mir, hat er gesagt, das will er haben. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist ja auf Karton. Ja, what's the point? Also diese Unart und Abwertung, die Gesellschaft Künstlern gegenüber hat, wenn die leiden, dann ist das großartig und ansonsten ist es nichts wert. Wir zahlen ja auch unsere Musik nicht und so. Also wir haben da wirklich ein ganz eigenes Nutzungsverhalten.
Ja, und das wird jetzt mit KI nicht leichter, das Thema. Aber Gott sei Dank gibt es schon eine gewisse Awareness dafür und man versucht das irgendwie. Ja, schauen wir mal. Es wird eine Weile dauern, aber ich denke mal, es wird dann schon auch seinen Weg finden, weil Technik ist halt noch in Entwicklung, ne?
Naja, in Wirklichkeit ist es erschreckend, was die schon können, weil ich habe das jetzt einmal gerade auch getestet für ein Projekt, wo ich sonst Grafiken anlegen müsste. Und da haben mich einfach gespielt und das ist Wahnsinn, was die können. Wirklich Wahnsinn, was die eigentlich schon können. Vom Gebrauchsgrafischen her wird das auf jeden Fall Grafiker ersetzen. Aber was dann natürlich überbleibt, ist nur mehr das Leid. Und dann, also das wird dann schon noch einmal eine Geschichte werden, wie wir Künstler, die davon leben, dass sie etwas produzieren, dann plötzlich jetzt, nachdem wir jetzt jahrhundertelang sie uns gelehrt, also beigebracht haben, dass wir sie selber gar nicht wertschätzen, solange sie am Leben sind, schon überhaupt nicht. Also das wird noch eine Herausforderung unserer Gesellschaft. Ja, jetzt müssen wir plötzlich eine ganze Berufsgruppe irgendwie stützen. Mhm. Aber was macht man mit denen? Weil die sind ja nicht alltagstauglich in den Augen der Gesellschaft. Also es wird schon spannend, was da rauskommt, weil das sehr viel Licht auf unsere Art zu denken wirft.
Ja, na gut, ich denke, generell wird das möglicherweise so alles umgekrempelt werden. Ne, mit dem.
Das ist das, was es immer tut. Es krempelt jedes Mal um und im 21. Ja. Jahrhundert würde ich sagen, stell dich auf nichts ein, weil es ist sowieso morgen anders.
Genau, so ist es. Dann kommen wir nochmal bitte zurück auf das, was du jetzt machst. Kannst du das ein bisschen genauer erklären, diese Sache mit dem Stress und den Grundlagen von der Zelle und so? Aber so, dass ich es auch verstehe.
Ja, genau. Das ist jetzt eine Herausforderung. Es stört mich, wenn ich zu viel rede, weil ich finde natürlich jetzt sehr viel Gefallen an meinem Arbeitsthema, weil es so spannend ist, weil es auch wirklich etwas Neues ist. Unseren Fokus von der Psychotherapie und von dem, dass das, was wir sind, wird eigentlich nur durch unsere Psyche und unsere Umwelt gestaltet und dann durch unsere Entscheidungen. Das ist momentan faktisch nicht mehr so. Und diese Ebene drunter, die macht sehr viel Fragen auf, wer wir eigentlich wirklich sind und wo unsere Entscheidungsfreiheit wirklich liegt. Und ich fange jetzt an, mit dem Thema gesunder Stress gehe ich eben durch die Welt und schaue mir bei dem Stress unter diesen ganzen Oberflächen von Stress ist was Psychisches, Stress ist was Mentales, Stress ist ein Problem durch mangelnde Strukturen und Ordnung und Klarheit. Das ist etwas, wo ich jahrhundertelang dagegen reden kann, weil es schlicht nicht stimmt. Es ist wie wenn man versucht, den Eisberg oben das Spitzerl wegzuföhnen und dann sagt, man hat das Problem beseitigt. Es ist einfach einerseits falsch und andererseits gefährlich, weil das führt natürlich dazu, dass viele Menschen mit einigen Methoden, die gut wirken, versuchen, sich so weit zu optimieren, dass sie dann mit Vollgas an die Wand fahren können, weil sie sich drunter um die Zellgesundheit und um die Körperzusammenhänge und um den Rhythmus, den das Leben und unser Körper braucht, weiterhin nicht kümmern müssen. Weil wenn man das jetzt ganz böse sagt, dann denkt man einfach positiv und verwandeln negativen Stress in positiven Stress und dann habe ich das in der Hand und im Griff und kann ungeschaut Gas geben und dann fahre ich an die Wand. Und weil es so. Und das ist das halt, was wir immer noch, das hören wir immer noch aus den Medien. Ja? Also wir haben unsere Stresslevel im Griff. Joe, aber auf einer anderen Art und Weise. Weil psychisch gesehen ist es nicht ausschlaggebend. Also psychisch gesehen ist es ausschlaggebend, ob das guter Stress oder negativer Stress ist, oder? Haben wir doch immer gelernt. Eustress, ja, Distress, nein. So, das ist natürlich die Wohlfühlgeschichte, ist richtig. Ich kann positiv sich anfühlenden Stress länger aushalten. Gleichzeitig auf Zellebene ist positiver Stress der gefährlichere. Weil beide verursachen im Inneren dieselben Ressourcenabläufe. Und wenn ich arbeite sehr, sehr viel mit Selbstständigen und mit Unternehmenden und mit Unternehmerinnen, die wirklich wissen, wozu sie auf der Welt antreten und wieso sie Gas geben und was sie bewirken wollen. Und die müssen Begeisterungsmanagement, nenne ich das, lernen, weil wir begrenzen uns gerne in Dinge, die wir schon erkannt haben, dass uns nicht gut tun, wenn überhaupt. Aber das ist noch leicht, das ist noch relativ leicht, weg von geht. Aber dann zu wissen, was man ist, wer man ist, was man will, wie man es will, wie sich's gut anfühlt, dieses Flow-Gefühl, was uns alle beigebracht haben, strebe nach dem Flow. Ich habe Jahrestrainings entwickelt mit einer Kollegin, wo wir mit körperzentrierten und mentalen Techniken Leute über ein Jahr so begleitet haben, teilweise online, dann wieder über Seminare und Workshops, wo die wirklich Türen aufgemacht haben für sich von von vorher ist es nicht gegangen und sie wussten nicht, wer sie sind. Und nach einem Jahr haben die ihr Business hingestellt und haben sich, also es war irre, irre, absolut irre, was da möglich war. Und viele davon waren 2 Jahre später krank oder im Burnout oder haben wieder aufgehört. Und da war dann vollkommen klar, Moment, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Das ist ja was Missbrauch. Und da habe ich mich dann sehr viel mit auseinandergesetzt. Aber die haben endlich in ihre Begeisterung gefunden, in ihre Lebensfreude gefunden, in die ihre Sinnhaftigkeit und haben das gemacht, von dem sie wichtig wissen, dass das ihr Auftrag ist. Und dann haben sie sich nicht mehr in den Stressrhythmus, den der Körper und die Natur vorgibt, begrenzt. Und ganz vielen aktiven, hochaktiven Menschen, die wissen, was sie auf der Welt eigentlich bewirken sollten, passiert das. Ja, die gehen so unrhythmisch an ihr Tun heran. Viele davon haben Jahrzehnte gewartet, um endlich sein zu dürfen, wer sie sind. Und dann haben sie das vollkommen ohne Rhythmus gelebt und geben nur mehr Gas, fühlen sich dabei in der Stressaktivierung mit Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin gut, spüren parallel aber auch ihre Körpersignale nicht, das ist der Sinn von dieser Stresschemie, und sagen, es geht mir gut, ich habe das im Griff, und sind dann entweder nach einiger Zeit mental verbraucht und oder körperlich verbraucht oder haben eine Krankheit gekriegt oder ein Burnout oder eine Diagnose, und dann haben sie alles verpufft und eigentlich langfristig nichts bewirkt. Und mit dieser Erkenntnis, wenn ich Menschen wirklich unterstützen will, dann muss ich sie gar nicht auf dem Weg unterstützen, herauszufinden, wer sie wirklich sind, sondern ich muss ihnen beibringen, dass das Leben im 21. Jahrhundert vollkommen gegen unsere inneren Zell- und Rhythmus- und Nervensystembedürfnisse rennt. Und wenn wir das verstehen, dass gesunder Stress zwingend 3 Phasen hat, dann könnte man natürlich auch in stressigen Zeiten, mein Oktober war gerade ein Albtraum, ja, also einfach stützen, was notwendig ist, aber dann auch wissen, okay, jetzt ist dann wieder Zeit, das und das in den Vordergrund zu legen, weil jetzt ist die Phase 2 wichtig und die Phase 3 wichtig, und wie kann ich die stärken, auch wenn es aktiv wird. Das heißt, wenn Menschen dann von dieser Basis aus richtig an die Herausforderungen des Lebens herangehen und sich nicht um ihre Körper Schichten schleichen, sage ich jetzt dann einmal so flapsig, das, was da zu tun ist und zu wissen ist, dann können sie das, was die Begeisterung, was sie sein sollen, was bei ihnen Begeisterung auslöst, wo sie motiviert sind, wo sie Wumms haben, wo sie immer mehr Wumms haben, einfach nicht nur durchhalten, sondern sogar steigern, weil wir brauchen als Körper Stress, um zu wachsen. Aber nur, wenn wir ihn gesund verstehen. Und da sind so Sachen wie Mitochondriengesundheit relevant, wie Stoffwechsel da funktioniert, ja, ob mein Mikrobiom, mein Darmmikrobiom in Ordnung ist, wie ich mein Nervensystem ansteuere, ob ich eine Sympathikusphase eine viel zu große habe und ob mein Parasympathikus jemals vorkommt, wie ich meine Gehirngesundheit lebe. Das sind lauter Sachen, die jetzt belegt sind, belegbar sind, und einen ganz klaren ein Rufzeichen haben. Das muss so sein. Nur weil wir es wegdenken, weil wir glauben, wir sind gescheiter, weil wir glauben, dass wir das im Griff haben, oder weil wir uns selber blenden, indem wir einfach was tun, wo wir Freude haben und dann nicht drüber nachdenken müssen, ob das trotzdem Ressourcen verbraucht hat. So funktioniert das halt nicht. Und wenn wir das richtig machen, dann gehen wir in unser Potenzial und in unsere Größe und werden Starkstromkabel und kriegen Sachen hin, die dann eben nicht heißen. Und wenn ich mit 60, spätestens dann 65, 70 in Pension gehe, falle ich um und bin nur mehr krank. Und das sind dann eh schon die Vorzeigemodelle, weil viele fallen jetzt mit 40 aus. Gerade Frauen, da in der Perimenopause, wenn sich hormonell verschiedene Dinge verschieben, dann ist es sehr relevant zu wissen, was jetzt wichtig ist, damit wir gesund alt werden können. Und gerade Frauen so ab 40 haben einen unglaublichen Drive, sich zu verändern und jetzt Dinge zu machen, die die Welt braucht. Ja. Von der Strukturerhalterin für Familie dann zu etwas zu gehen. Das ist eine Phase, die ja der Wechsel auch wirklich ist. Und da zum Beispiel wird es dann so sichtbar. Ja? Wie komme ich aus dem Alltagsstrudel? Da hat man meistens immer noch Kinder in der Absorge und lauter Dinge zu tun, die ja trotzdem so sind. Und dann müsste sich aber noch Energie öffnen für Selbstständigkeit, wieder was Neues, ein neuer Beruf, Berufung. Wie soll das gehen? Und da öffnen sich tatsächlich wieder Türen, Dinge neu zu verstehen, neu zu lernen. Und dann geht das in eine kraftvolle Veränderung. War das ungefähr eine Antwort?
Ja, so eine tolle Antwort.
Ich sage überhaupt nicht, wo ich anfange, was ich mache, wie ich tue. Aber so, das ist das, warum, was das Umdenken meiner Ansicht nach ist. An dem ich arbeite. Mit Teams, mit Einzelpersonen. Und das halte ich für unglaublich wichtig, weil ich glaube, das ist der Gamechanger, der das 21. Jahrhundert machbar werden lässt. Und so viele Menschen wieder in ihre Lebensfreude führen könnte, weil Lebensfreude und Begeisterung so viel Energie kosten auf Zellebene, sind das die zwei Dinge, die auch sofort sterben, wenn der Körper nicht mehr in seiner Energie ist.
Naja, das ist ja durchaus ein Thema, das eben gerade bei so Veränderungsprozessen auch sehr vordergründig ist, nicht? Also Burnout, Depression und so weiter, das sind ja mitunter wichtige Gründe, warum sich jemand beruflich verändern möchte. Und ist ja auf diesen Gedankenansatz also dann auch leichter zu verstehen, warum das immer wieder kommt oder warum man dann von einem Burnout ins nächste fällt.
Das ist eben auch so was, wir lernen ja Rhythmen nicht, sondern wir haben dann Techniken gefunden, wie wir uns schnell mal regenerieren und dann gehen wir wieder ins Tun. Und viele Frauen vor allem in diesen 40er bis 50er Jahren wissen, es muss sich was ändern. Ja, der Wechsel ist ja nicht nur der Wechsel im Hormonbereich, sondern da geht es um einen Wechsel von Lebensphasen. Und da wissen sie, es muss sich was ändern. Sondern jetzt ist aber ganz oft das Problem, dass sie vorher in so ein Burnout, eine Depression, in eine Erschöpfungs- oder Stresskrankheit gelaufen sind und dass der Körper gelernt hat, Aktivierung runter zu regeln, weil es als unsicher vom Hirn eingestuft wird. Das heißt, ganz viele Menschen, die vorher schon einmal in einem Burnout waren, kommen nicht mehr zurück ins Starkstromkabel sein, weil ihr Hirn weiß, Mädel oder Bur, wenn du nicht was anderes vorher anders lernst, dann führt das zum selben dramatischen Ergebnis. Das werde ich nicht zulassen. Und die das spüren, kommen gar nicht hoch. Ja, da muss man dann wirklich auf Zellebene umtrainieren, auch neuroplastisch im Hirn umtrainieren und Dinge neu lernen, damit das System sagt, okay, mit diesem Wissen lasse ich dich jetzt deine nächsten Experimente machen, weil da hat sich was verändert. Das ist das eine. Und die anderen, die gehen da Vollgas wieder drüber, hauen sich sofort wieder in die Stresschemie, zünden dann wieder ihre Prozesse im Hintergrund an, weil sie sich ja nicht spüren und weil dann wieder die Entzündungen und alle diese Geschichten hochkommen. Und dann fetzt das wieder raus. Und diese zwei Dinge sehen wir momentan massiv, diese zwei Stränge im Verhalten sozusagen, sehen wir momentan massiv da draußen in der Welt, weil ganz viele Menschen mit Burnout und mit Stresserkrankungen zu tun haben. Und dann kommen sie entweder wieder hoch und in dieselbe Schiene rein oder sie kommen gar nicht mehr ins aktive Tun auf 100 oder 120 oder was auch immer Prozent.
Ja.
Das kann man lernen. Man kann das verstehen. Man kann das umdrehen. Man kann es richtig machen.
Ja, das ist ja wenigstens mal eine Perspektive. Das wär schon mal wichtig, nicht?
Vor allem, dafür lässt es sich arbeiten.
Vor dem Hintergrund, dass wir ja zunehmend länger arbeiten werden müssen, ne? Und man sich natürlich dann fragt, wenn die Leute mit 40 schon so verbraucht sind, dass sie eigentlich nicht mehr in die Kraft kommen. Wie soll das gehen bis 70 oder so, ne?
Und wir unterschätzen hier sehr das Zusammenspiel von Stoffwechsel und Hormonen. Und die Hormone entscheiden, was wir denken und was wir sind und was wir tun können. Und da finde ich es immer total spannend, dass da das Mikrobiom zum Beispiel so eine unglaublich große Rolle im Darm spielt. Weil wir über die Fülle der Bakterien, die da in uns sitzen, einfach dann zum Beispiel unsere Serotoninproduktion steuern. Und Serotonin ist dieses Hormon, das dafür zuständig ist, oder der Botenstofftransmitter, der dafür zuständig ist, dass wir Wohlgefühl und Zufriedenheit überhaupt erfahren können. Und das hat mit unserem Lebensstil massiv zu tun und keiner bringt da das bei. Oder unsere Dopamin-Rezeptoren, dass wir schauen müssen, dass unsere Dopaminproduktion und Aufnahme nicht durch das 21. Jahrhundert und die vielen, vielen Einflüsse, die da dagegen sprechen, boykottiert werden. Es haben viele junge Erwachsene und die haben ein Problem mit ihrer Dopaminversorgung, sage ich jetzt, durch Einflüsse, die wir nicht verstanden haben, wie die Kinder waren. Und deswegen hat halt wieder jede Generation auch unterschiedliche Probleme in dem Bereich. Und auf Zellebene vereint sich das. Weil beim Stress ist es so schwierig, von einem gemeinsamen Nenner zu sprechen. Weil einer reagiert psychisch, der andere, also einer wird laut, einer wird leise, einer wird weinerlich, einer wird aggressiv. Dann gibt es wieder welche, die einfach mental sich nicht konzentrieren können und Sprachfindungsstörungen haben. Und dann gibt es welche, die einfach viel krank werden. Und dann gibt es welche, die spüren gar nichts und fallen irgendwann einmal mit Burnout oder mit irgendeiner ganz ernsten Erkrankung oder Autoimmunerkrankung. Auf der Oberfläche hat hier jeder seine Muster, weil wir auch 5 verschiedene Stressachsen haben im Körper. Und da kommt dann wieder halt auch die Prägung und die Neigung und das, was wir gelernt haben dazu. Und das macht Zell so unfassbar. Zellstress so unfassbar. Aber wenn man es von der Zelle denkt, ja, dann plötzlich hat es einen gemeinsamen Nenner. Und wir schauen nicht mehr auf Single-Lösungen von jemandem, der sich nicht mehr konzentrieren kann und schicken den dann auf eine Selbstorganisationsschulung und der andere kriegt eine Psychotherapie, weil er jetzt plötzlich weint. Und also das ist so ein unsinniges Konzept sozusagen aus der Verzweiflung heraus, dass man an der Oberfläche dann versucht, den Eisberg zu behandeln. Und wenn wir da auf die Zelle schauen, wissen wir inzwischen wirklich, was der gemeinsame Nenner ist und wo wir es wirklich angehen müssen und können.
Und was schätzt du, wie lange dauert so ein Prozess, sagen wir mal, von einem zivilisatorisch krank gemachten Organismus zu einem gesunden Stressverhalten?
Ich kann diese Sachen ganz schlecht beantworten, weil es so ankommt auf die Dauer, wie das schon war, ab wann man sich das zum Beispiel der Stoffwechsel in Wirklichkeit schon entgleist ist oder was wir dafür Vorerfahrungen haben. Aber ich habe ganz oft, ich mache auch so Stressless-Check-ups, wo die Leute halt kommen und dann Fragebogen und einmal evaluieren und dann Blutbefund und Gesundenuntersuchung mit gewissen Werten, die ich ihnen vorschlage, einheben und möglicherweise auch gleich eine Mikrobiomuntersuchung. Also so einmal auch in der medizinischen Welt andockend eine erweiterte Untersuchung, eine Gesundenuntersuchung in Richtung Stress machen, wo man dann halt einige die Stressachsen auswertet sozusagen auch und da gibt's einige, die kommen und haben eh gar keine wirklichen Herausforderungen noch. Da macht man eins oder ganz kleine, weil ich schaue ja nicht auf etwas, was schon kaputt ist, sondern ich schaue drauf, was sich verschiebt, was sich beginnt zu verschieben. Dann weiß ich, okay, der Mensch ist eher die Nebennierenstressachse oder die Schilddrüse. Und dann gibt's Übungen dazu. Dann gibt's Bewegungskonzepte oder Ernährung oder Tipps einfach aus dem Bereich Bewegung, Atmung, Schlaf, Ernährung. Und wenn man das früh erwischt, dann kann man da wunderbar gegensteuern und sich so, wenn man das alle 2 Jahre mal macht, schauen, ob man sich eh wirklich nicht anlügt, weil das ist ja das, was der Stress tut im Hirn. Man spürt sich nicht und sagt, das geht schon. Und das kann man immer wieder machen. Da bleiben die Leute sehr gut selber am Weg, auch wenn sie eigentlich eine andere Prägung gehabt haben. Wenn das schon jahrzehntelang in eine andere Richtung gegangen ist, kann es auch mal sein, dass man einfach eine Weile intensiver zusammenarbeiten muss, um da die Parameter wieder in Ordnung zu bringen. Aber ich habe ganz viele Klienten, die zum Beispiel auch schon sehr lang durch die Medizin gereicht werden, weil Ärzte da eben erst hinschauen, das ist ihr Job, wenn es krank ist, aber noch nicht diese Vorherverschiebungen berücksichtigen gelernt haben. Und dann hat sich schon viel verschoben und dann kann man mit einigen von diesem Riesenuniversum an möglichen Interventionen zum Beispiel trotzdem sehr schnell nach 2 Wochen plötzlich schon viel mehr Kraft im System haben. Und dann muss man allerdings immer auch umlernen, weil diese Zellhacks, diese Biohacks, die auch herumgehen, die sind super wirkungsvoll. Und damit kann man auch Zellen sofort und sehr schnell und auch wegen Stressphasen gut entlasten. Das geht eigentlich oft überraschend schnell mit Substituieren von dem einmal und dazu führen und dann wieder auffüllen von dem und gleichzeitig ein bisschen anders atmen und so. Aber das, was ein bisschen Zeit braucht, ist, sich diese Prägungen im Umgang mit dem Stress umzutrainieren. Da muss man manchmal einfach auch ein Seminar sich geben, um die Phasen zu verstehen. Unsere Gesellschaft wertschätzt die Phase 1, das Tun, das Aktivieren, das Produzieren, das Schaffen extrem, aber die Phase 2, den Ausgleich auf Zellebene überhaupt nicht. Da sind wir ja gleich faul und das ist Luxus und das ist, und in Wirklichkeit ist das in Wirklichkeit ja die Vorausgabe dafür, die Voraussetzung dafür, dass die Phase 1 überhaupt funktionieren kann. Und das Spannende ist die Phase 3, das Verarbeiten funktioniert nur, wenn die Phase 2 funktioniert hat. So, jetzt haben wir immer nur Phase 1. Das ist wie wenn ein Mensch sein Leben lang nur einatmen möchte.
Ja.
Kommt einem auch blöd vor, oder?
Das ist schon
nicht ganz wirkungsvoll.
Ja.
Aber wir tun das faktisch auch. Also im Stressrhythmus verändert sich auch unser Atmen in Richtung Sympathikusaktivierung ins Einatmen. Und das so gehen wir durchs Leben. Und das halt oft schon viele Jahre. Und dann muss man das umtrainieren. Und das ist dann wieder eine Arbeit, die das richtig in einen Rhythmus zu legen, der wirklich langfristig gesundheitsförderlich ist und auch uns zu einem Starkstromkabel werden lässt, weil ja dann auch die Kraft, die faktischen Ressourcen immer mehr werden. Das dauert dann unter Umständen schon eine Weile, wie lange man halt gegen seine Prägungen angeht. Aber viele, die das erstmal das richtig verstanden haben, gehen ganz anders von selber dann durch ihr Leben und richten sich das völlig neu ein. Aber der Prozess des völlig neu Einrichtens ist dann halt oft trotzdem ein Jahr oder so. Aber die schnellen Ergebnisse gehen manchmal in Wochen.
Oh, super. Na, das klingt ja wahnsinnig spannend. Also ich danke dir mal für den Einblick in dein Betätigungsfeld. Ich denke mal, dass das für viele der ZuhörerInnen einmal so eine ganz wichtige neue Information ist. Du hast gesagt, du unterstützt ja auch Firmen.
Ja.
Ja. Wie, was machst du mit Firmen?
Einerseits baue ich mit ihnen ein, begleite ich sie zuerst einmal oft in den ersten Schritten für ein wirklich fundiertes betriebliches Gesundheitsmanagement, das im 21. Jahrhundert dazu führt, dass Menschen veränderungsfähig sind, Menschen und Teams. Also es geht zur Vorbereitung von Change-Management-Prozessen und Change-Prozessen. Und ich habe immer wieder sehr, sehr viel Beratung auch eingeführt und da hat sich jetzt, und dann Stressless Supervision, also wenn Teams schon lange Stress haben, dann einfach so ein bisschen einmal im Monat eine Teamsupervision, dann machen wir immer wieder auch anfallweise sozusagen Aufklärungsworkshops von gesundem Stress, wie das überhaupt geht. Was auch sehr gut für Firmen ankommt, ist, ich habe so Online-Produkte, wir haben eben ein Studio entwickelt, wo wir so ganz eigens entwickelte und zusammengetragene Techniken für den gesunden Stress im Alltag anleiten, mein Team und ich, und da immer wieder neue Einheiten reinstellen. Es sind immer alle Einheiten verfügbar, das sind so 7-Minuten-Einheiten, halbe Stunden, Stunden, dann auch Rezepte und so, also wirklich sehr viel Material verfügbar, das sich eben von Woche zu Woche ändert. Also es ist immer alles da, aber es wird dann frisch hochgeladen, dann einmal das Relax-Next oder das Rezept oder so, damit das jahreszeitlich auch abgestimmt ist. Mhm. Und diese Dinge unterstützen Firmen zum Beispiel auch sehr, weil dann gibt es auch eben lauter 7-Minuten-Einheiten und wenn dann einmal Teams wissen, okay, am effizientesten arbeitet das Hirn in dieser 25 Minuten Monotasking ohne Störung und dann 5 Minuten, 7 Minuten Pause und dann wieder 25 Minuten. Und man hat dann gleich in der Hosentasche, so heißt das auch, Wunderstudie in der Hosentasche, seine 7-Minuten-Einheiten, ob man mal durchatmet oder aktiviert oder dann eben runterkommt. Wenn man da ein bisschen verstanden hat, worum es geht, dann sind das sehr hilfreiche Tools für Firmen. Aber was ganz wichtig jetzt in meinen Vordergrund gerutscht ist, ich will und kann nicht alle Firmen einzeln beraten. Erstens einmal kostet das Zeit, die andere Firmen nicht haben. Da zu warten, bis ich da bei einem durch bin. Und andererseits ist natürlich jede Firma, jede Branche vollkommen neu, anders. Selbst wenn das dieselbe Branche ist, hat jede Firma dann trotzdem andere Regeln und dann gibt es Remote-Arbeit und Teamarbeit und dann wieder Einzelmenschen, die nur für sich arbeiten, dann sehr viele, die unterwegs sind, dann gibt es solche, die haben Schichtdienst, dann gibt es solche, die essen gemeinsam, dann gibt es solche, die essen gar nicht. Und das hat so unterschiedliche Implikationen für das Gesundheitsmanagement, dass es irgendwie widersinnig scheint, wenn da jetzt Einzelpersonen reingehen und sagen, ich weiß, was für dich die Lösung ist. Ja. Nämlich nicht nur jetzt, sondern in Zukunft. Das ist ja irgendwie total überheblich. Und da haben wir jetzt begonnen, Resilienzbeauftragte auszubilden für die Firmen. Die kommen aus der Firma, haben schon Firmenerfahrung, Branchenerfahrung, Fachkenntnis, also sind keine frisch gefangenen Frischlinge, die sich selber sozusagen gerade erst einarbeiten in den Bereich, sondern bringen Erfahrung mit und haben bitte auch schon selber Stresserfahrung in ihrer Branche. Und die, wenn man dann so eine Firma von 20 bis 100 oder 200 Leute eben pro Team vielleicht einen schickt oder halt immer ein bisschen auch mehrere, also 1, 2, 3 aus dem Unternehmen, je nachdem wie groß das ist, aus den Bereichen, bilden wir aus, also die kommen dann zu uns, dann machen sie so ein paar Basis-Info-Geschichten, weil das ja wirklich ganz anders gedacht wird. Und dann erarbeiten wir mit der Firma und denen, was für ihre Firma relevant ist. Und dann machen die modular diese Ausbildungen dann genauso, dass zum Beispiel, wenn auch drei verschiedene aus einer Firma kommen, dann ist einer vielleicht als Ansprechperson für gestresste Menschen zuständig, der kriegt dann andere Module als einer, der vielleicht die Prozessentwicklung neu mitdenken soll oder die Innovationsabteilung stützen soll. Also je nachdem, was da auch dann diese Resilienzbeauftragten im Unternehmen tun sollen, kriegen die dann unterschiedliche Folgemodule, was halt auch den Vorteil hat, dass sie dann nicht alle dasselbe Wissen haben, sondern miteinander wirklich ein Gremium bilden von unterschiedlichen Wissensbestandteilen, die aber natürlich auf derselben Theorie aufbauen. Und das ist unglaublich hilfreich, weil das dann die Firmen wirklich dazu befähigt, ohne weitere von außen Zurufe, die oft so Fleckerlteppich, einer macht hier was und einer macht hier was und einer macht dann das was, von innen wirklich ein Kompetenzfeld aufbauen, dass die Betriebe, den Betrieb, die Prozesse, all diese Abläufe und die Entwicklungen auch wirklich eben auf das 21. Jahrhundert und ihre Situation zugeschnitten dann entwickeln, mitentwickeln helfen können. Mhm. Und das halte ich für eine langfristige Möglichkeit, einerseits das Wissen zu vervielfältigen und andererseits den Unternehmen auch wirklich ihre Kompetenz zurückzugeben, nämlich ihren Job zu machen, auch wenn das 21. Jahrhundert andere Spielregeln hat.
Mhm. Ich finde das sehr spannend, was mir jetzt mir eingefallen ist, so wie du das jetzt geschildert hast, dass das ja quasi super Aufgaben wären für die Generation 50 plus, ja, also sozusagen da die älteren Personen oder die Dienstältesten da ein bisschen zu integrieren, den ihren wirklichen Mehrwert da auch zu nützen. Ne?
Absolut, absolut. Das ist etwas, was ich wirklich auch empfehle an Firmen. Nehmt Menschen, die schon die Erfahrungen haben über die Veränderungsprozesse der letzten Jahrzehnte und ihre eigenen Veränderungsprozesse. Weil Menschen, die jetzt 50 plus sind oder 45, 50 plus sind, die haben ja nicht nur schon sehr viel in ihrem Arbeitsleben erlebt, sondern auch schon ihre eigenen Veränderungen über den Arbeitsalltag und über die Lebensphasen hindurch mitbekommen. Und ein gutes BGM, also ein betriebliches Gesundheitsmanagement, ist auch ein Generationenmanagement.
Mhm.
Und das, was da sehr, sehr viel an Kompetenz da ist, darf und soll bitte auch immer auch noch in Firmen ergänzt werden durch die junge Generation, weil die ein bisschen andere Probleme mitbringt. Durch das meistens zum Beispiel Smartphones, also eine ganz große Problemquelle, weil die Hirn anders geschult haben durch sehr frühen Smartphone-Kontakt zum Beispiel. Und die haben, also da wäre es wirklich viel wertvoll für das Unternehmen, die Erfahrung von 45 plus Mitarbeitenden zu nutzen und dann zu ergänzen von Menschen, die schon eine Weile in der Branche schon das haben, aber vielleicht eine andere Generation oder eine andere Lebensphase sind.
Voll spannend. Voll spannend.
Okay.
Ja, und jetzt hast du es auch vorhin schon kurz angerissen, diese Akademie, die ihr da habt, wo ihr Menschen ausbildet. Können da Privatpersonen auch?
Ja, wir bilden auch generell aus. Also generell ist es so, dass wir bauen gerade eben diese Bildungsinstitution auch so auf, dass alles modular ist. Und das hat den Hintergrund, dass wir sehr viele Basis-Workshops sollen so viele Menschen wie möglich machen, weil jeder einzelne Mitarbeitende und jeder einzelne, der auch nur einfach eine Familie zu führen hat oder Menschen pflegt oder Menschen, die mit Menschen arbeiten, ja, oder so, wenn dieses Wissen, dieses Basiswissen ist einfach für alle unglaublich wichtig. Und deswegen mischt sich das auch so Basismodule sind sowieso für alle offen. Es wird einige wenige geben, die dann nur Sinn machen, wenn du die ganze Ausbildung machst, nämlich so wie läuft das in deinem Unternehmen oder so. Das sind dann Dinge, die geschlossen sind. Aber der Großteil von unseren Angeboten ist so aufgebaut, dass alles modular einzeln buchbar ist, weil zum Beispiel Beraterinnen oder Physiotherapeuten ganz andere Module als Fortbildung brauchen können als Menschen, die zum Beispiel Betriebsräte sind oder so.
Mhm.
Und oder eben Produktionsleiter Also das ist ganz was anderes. Und deswegen bauen wir gerade sehr mit sehr vielen Aha-Erlebnissen ein ganz modulares System auf, wo jeder wirklich auch dann Einzelmodule, die sind so gut wie immer so aufgebaut, dass jeder einfach sich dann das rausnehmen kann, was er auch braucht. Also man muss nicht die ganze Ausbildung machen, um bei uns sich auf den gesunden Stress im 21. Jahrhundert vorbereiten zu lassen.
Sehr gut. Super. Das ist ein perfektes Schlusswort. Wenn du jetzt noch einen guten oder deinen besten Tipp mitgeben könntest für unsere ZuhörerInnen, was sie so tun können für gesunden Stress.
Regeneration ist keine Erholung. Ich sage immer, man darf das nie wieder sagen. Die Phase 2, dieses parasympathisch-vagusnerv-ausgleichende System in uns wird bei uns als Luxus, als Erholung, wenn ich fertig bin, dann belohne ich mich. Wenn ich viel gearbeitet habe, dann habe ich einen Tag Therme verdient. Bitte denk das nie wieder so. Ausgleich ist eine Phase der Arbeit. Wenn ich nur einatme, falle ich irgendwann um. Und all das, was in der Phase 1 Aktivierung, also in der Aktivierung Stress und so eingeschaltet ist, heißt, dass im Körper vieles ausgeschaltet sein muss, wie zum Beispiel die Zellheilung, Verdauung, Empathie, Fortpflanzung. Und daher erkennt man schon, wenn wir so tun, als wäre einmal nichts tun und Ausgleich und für sich sorgen, etwas, was wir uns nur gönnen können, wenn wir mit was fertig sind und dann nur als Luxus und Urlaub und so, dann rennt da was total verkehrt, weil das ist wie wenn du nur verdauen würdest, wenn du gerade einen Urlaub hast. Das ist ja total, wenn man das mal so ausspricht, wirkt es auch ein bisschen eigenartig. Ne? Ja. Also das gehört zwingend zum Alltag dazu, in Blitzeinheiten, in 5-Minuten-Einheiten, dann auch manchmal in einer halben Stunde, manchmal dann auch in mehr als einer halben Stunde, das so in den Alltag zu integrieren, dass diese Phase 2, der Ausgleich, als Teil der kompletten Arbeit gerechnet wird, weil nur wenn die Phase 2 passiert, dann können wir dann auch spielerisch denken, Experimente machen, kreativ sein, unser Hirn vollständig nutzen und Dinge verarbeiten. Und das ist zwingend Arbeit. Bitte sagt nie wieder Erholung dazu. Das ist Ausgleich. Es ist wirklich ein anderes Wort, weil wir sonst vielleicht diese Verwirrung haben. Anderes Wort, Ausgleich. Es ist zwingend notwendig, um überhaupt die Phase 1 zielführend durchführen zu können. Ausgleich ist Arbeit, kein Luxus.
Super. Liebe Barbara, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich denke, da werden sich viele einiges mitnehmen können. Deine Kontaktdaten werde ich natürlich in den Shownotes geben, werden natürlich verlinkt. Und wer dann noch mehr wissen will, kann sich ja dann sehr gerne an dich wenden.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich dir von meiner Begeisterung meinen Beruf erzählen darf und damit auch deinen Zuhörenden. Ich freue mich über alle, die Fragen haben. Bitte einfach wirklich melden. Es ist so ein weltveränderndes Thema. Ja. Da freue ich mich auf alles, was noch kommt. Und vielen Dank fürs mit mir darüber plaudern.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich für deine Zeit und auch für deine Inhalte und natürlich auch für unser wertes Publikum, dass sie immer wieder einschalten, dass sie uns auch diesmal wieder zugehört haben. Und bitte, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr das Gefühl habt, der braucht das unbedingt, dann empfehlt diese Folge und schaltet wieder ein in 2 Wochen. Baba! Wow.